herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 85 von Dienstag, dem 12. September 2023 in der Podcast-Reihe von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint immer dienstags auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf iTunes und manchmal sogar zusätzlich auf YouTube, dieser aber nicht. Heute spreche ich mit Kirsten Kaul über vielleicht 9 Wege zur Freiheit. Das wissen wir noch nicht so genau. Wir hatten das letzte Gespräch auch auf Zoom, das war ein Zeilcast. Und das wird jetzt nicht fortgesetzt, aber vertieft. Liebe Kirsten, herzlich willkommen.
Hallo, lieber Ralf.
Du willst also jetzt nicht alle 9 Wege besprechen, sondern nur einige davon, oder?
Es sei denn, wir wollen wieder 2 Stunden voll machen. Ich denke mal, es ist nicht unbedingt das Ziel dieses Mal.
Der letzte Podcast wurde gut gehört, von daher glaube ich, es war sehr interessant für viele Leute. Nur, wir haben halt hinterher gemerkt, dass wir, also jetzt wir, du, durchaus die 9 Enneagrammtypen besprochen haben, aber eigentlich, soweit ich mich erinnere, kein Wort über Freiheit gesagt haben. Und darum haben wir uns ja gesagt, wir wollen uns nochmal treffen. Und in einer Stunde die Frage klären, woran die Philosophen seit 2000 Jahren knabbern. Nämlich, was ist Freiheit und wie kommt man hin?
Das schaffen wir in 2 Minuten.
Genau. Könntest du mal in einem Satz einfach zusammenfassen, was Freiheit ist, wie man da hinkommt?
Ja, indem ich schweige, dann funktioniert das wahrscheinlich. Ich kann dir sagen, was Freiheit bedeutet, wenn man mit dem Enneagramm rangeht, das kann ich sagen. Also, weil Enneagramm beschreibt ja 9 Persönlichkeitsmuster und entgegen dem, was viele Menschen oft meinen, was Enneagramm ist, also eben dieses Schubladenmodell, man sagt ja auch, das Enneagramm hat ja 9 verschiedene Ziffern, man sagt halt sehr, sehr schnell, du bist eine 1, du bist eine 3 und genau das ist eigentlich auch vom Ursprung her genau das, was eben beim Enneagramm nicht der Fall ist, sondern es zeigt dir ein Muster auf, dass du eben nicht bist. Und dann merkt, also bei den meisten Menschen ist in dem Moment so ein Punkt, wo dann das Hirn so eine Grätsche macht, wo du merkst, so, wie, warte mal, ich bin ein Muster, aber das bin nicht ich, was soll denn das bedeuten? Und dieses Muster ist ja so eine Motivation ganz tief aus dem Inneren heraus und wir handeln aufgrund dieser Motivation auf bestimmte Art und Weisen und machen das, bevor wir dieses Muster kennenlernen, sehr ferngesteuert, also unbewusst. Das heißt, wir sind, wenn wir das Muster nicht kennen, ohne es zu wissen, unfrei.
Das heißt, eigentlich müsste man sagen, es sind 9 Wege der Befreiung.
Ja.
Weil du hast völlig recht. Ich meine, jemand zu sagen, du bist eine 2 oder 3 oder 4, klingt erstmal nicht nach Freiheit. Genau. Klingt erstmal nach Schublade.
Ja, es sind zwei Seiten. Einmal ist es, zu sagen, ich stecke dich in eine Schublade, also bist du unfrei. Und gleichzeitig, das sind jetzt zwei verschiedene Ebenen, gleichzeitig ist es auch so, dass wenn ich das... Das Muster zeigt mir auf, wie ich mich einsperre. So kann man sagen.
Das erinnert mich an eine Geschichte. Ich hatte mal einen sehr guten Gesangslehrer, von dem ich heute noch viel schwärme. Und ich war damals so noch Hardcore-NLPler. Wahlmöglichkeiten sind besser als keine Wahlmöglichkeiten. Also möglichst viele Wahlmöglichkeiten. Und da meinte er zu mir, je weiter du dich entwickelst, umso weniger Wahlmöglichkeiten hast du. Und ich dachte mir, ich erwürge den jetzt. Das ging komplett gegen meine Idee. Und da meinte er zu mir, überleg doch mal, je genauer du weißt, welches Essen du verträgst und welches du nicht verträgst, warum solltest du dann Essen essen, was du nicht verträgst? Du hast weniger Wahlmöglichkeiten. Und ich dachte, Mist, da hat er recht. Da hat er recht. Ja. Aber ich bin komischerweise freier, wenn ich das esse, von dem ich weiß, dass ich es vertrage, als dass ich mir einrede, ich habe 1000 Wahlmöglichkeiten, ich kann alles essen, auch wenn ich die Hälfte davon nicht vertrage. Also der hat mich damals wirklich erschüttert. In meiner Grundidee, was hat Freiheit zu tun mit Wahlmöglichkeiten?
Das ist, was ich sage. Also ich ernähre mich grundsätzlich, also nicht ausschließlich, aber grundsätzlich erstmal vegan. Und für mich ist das, würde ich mal sagen, boah, du bist ja so arm dran, was isst denn du da? Und einkaufen muss doch schlimm sein. Und ich sage, wisst ihr was, das ist für mich so entspannend. Ich weiß ganz genau, hier brauche ich nicht zu gucken, da brauche ich nicht zu gucken. Ich brauche mir diesen Stress gar nicht anzutun. Mhm. Für mich ist es Freiheit. Wo die anderen das Einsperren sehen, oh mein Gott, du darfst ja weniger. Also ich möchte es ja, also andere Menschen empfinden das als Freiheitsentzug.
Da muss ich mal reingehen, weil ich meine, ich habe ja auch eine sehr spezielle Art von Ernährung und ich kenne diese Frage, was darfst du essen?
Genau.
Wo ich immer sage, ich darf alles essen, ich will nur nicht alles essen.
Genau.
Aber es ist genau, was du sagst, es kommt so oft, was darfst du essen?
Ja. Ja. Ich glaube, das haben wir ganz, ganz häufig im Alltag, dass wir, also wie oft sagen wir, du musst?
Ja.
Wie oft sagen wir, du sollst? Oder ich kann nicht. Mhm. Du kannst so vieles in deinem Leben. Das ist so, ich kann nicht, wenn man ganz genau hinguckt, und das ist was, das ist schon verrückt, wenn du hinguckst, wie viele Sachen, ich kann morgen nicht zu dir kommen. Mhm. Natürlich kann ich. Mhm. Die Frage ist, will ich?
Da habe ich eine Geschichte erlebt bei Marshall Rosenberg, die war ein magischer Augenblick. Wir saßen da zusammen und dann meinte er irgendwann, er hatte mal eine Zeit, da war er nicht einverstanden damit, was die Regierung mit seinen Steuergeldern macht. Mhm. Deswegen hat er einfach beschlossen, keine Steuern mehr zu zahlen. Mhm. Und dann wir alle so, wie hast du denn das gemacht? Und dann meinte er, ganz einfach, ich habe darauf geachtet, nicht mehr Geld zu verdienen, als steuerfrei ist. Ich habe bewusst in Armut gelebt. Mhm. Und wir dann alle so, ups, und dann meinte er genau das. Du hast immer eine Wahl. Mhm. Du musst gar nicht.
Ja.
Und das zu sehen, es hat halt eine Konsequenz. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte keine Steuern zahlen, dann verdiene ich halt einfach unterhalb der Armutsschwelle. Mhm. Dann zahle ich keine Steuern. Mhm. Aber plötzlich wurde allen klar, oh, das ist aber ein hoher Preis.
Mhm. Das ist die Frage, ob es für ihn ein hoher Preis war. Das ist ja genau der Punkt. Letztendlich immer, wenn es um eine Entscheidung geht, geht es immer, welche Seite ist wichtiger? Wie hier ist für mich wichtiger. Hm. Da sind wir auch wieder bei Werten und so. Das hängt ja alles dann hinten dran.
Es ist heikel, weil ich meine, auch Gunter Schmidt, der bringt das auch ständig, dass er sagt, wir sind erstaunlich frei darin, wie wir auf ein Phänomen reagieren. Er bringt dann halt auch mal die ganz, ganz krassen Geschichten mit Viktor Frankl im KZ und so weiter. So nach dem Motto, das KZ entscheidet es nicht, sondern Viktor Frankl hatte die Freiheit, auf eine bestimmte Art darauf zu reagieren. Aber auch Gunter Schmidt sagt dazu, es ist eine Wahnsinnsverantwortung, die man auf die Leuten überhält, dass man sagt, wenn du gerade Mist erlebst, dann packst doch an wie Viktor Frankl und mach doch was Gutes draus, weil viele können es einfach nicht. Und wenn ich dich richtig verstehe, um den Bogen zu schließen, gibt da sozusagen das Enneagramm Tipps, wo man gucken soll, dass man aus diesen Mustern rauskommt, die einen Steuern festlegen?
Ja, die entsteuern. Also du wirst das sind ja Schutzmuster. Hm. Du wirst unbewusst, wirst du gesteuert. Also das ist ja von klein auf, du hast ein Muster, das das Beste für dich will, das dafür sorgt, dass du überlebst. Und dieses Muster, und da gibt es eben im Enneagramm die neuen Varianten zu. Und das beschützt dich auch ganz lange und das ist auch ganz, ganz toll. Nur irgendwann merkst du, dass dieses Muster dich immer wieder in die gleichen Lebenssituationen bringt, die dir eben nicht gut tun.
Jetzt kommt natürlich auf ein ganz heikles Thema. Freiheit und Sicherheit. Freiheit und Schutz. Ne?
Ja, klar.
Ich meine, die Polarität, die war, wir müssen jetzt nicht über die letzten 3-4 Jahre reden, wo das ja eines der Hauptthemen war, die Frage, wähle ich Freiheit oder wähle ich Sicherheit? Mhm. Aber von daher ist es völlig klar, wenn das Muster dich beschützt, dann nimmst du dir gleichzeitig auch die Freiheit.
Ja, genau. Ja. Genau, ich hänge jetzt gerade noch bei Freiheit und Sicherheit. Da ist auch wieder die Frage, wie interpretierst du das? Das ist immer die Frage, das ist eine grundsätzliche Frage, was ist dann Freiheit? Ne? Bin ich dann frei, wenn ich denken kann, was ich will? Bin ich dann frei, wenn ich tun kann, was ich will?
Aber würdest du dann sagen, vom Enneagramm her ist der Preis der Freiheit, dass man ein bisschen den Schutz aufgibt?
Ja, klar.
Oh.
Auf jeden Fall. Du musst. Das ist ja das genau ist der Weg.
Oh.
Ja. Das ist genau der Weg. Da waren wir beim letzten Mal, glaube ich, bei der Heldenreise. Ne? Also dieses, dass du da genau dahin gehst, wo du gehst in die größte Angst rein. Also das, was das Muster dir verkauft, dass die größte Gefahr ist, den Moment im Leben zu erkennen, wo es anspringt und in dem Moment erstmal gar nichts damit zu tun, sondern wirklich stehen zu bleiben und zu merken, wenn dieses Muster anspringt und ich reagiere nicht auf dieses Muster. Wenn man ganz einfach erklärt, Es gibt Menschen, die sich im Streit zurückziehen, es gibt Menschen, die gehen in die Aggression, und es gibt Menschen, die machen einfach dicht. Ne? So. Und wenn du ein Muster hast, was im Streit erstmal, nehmen wir im Streit in die Aggression reingeht, zu spüren, wie das in dir sich aufbaut, und das ist ja ein Impuls, den wir normalerweise im Leben quasi vorher automatisch ausagieren. Das heißt, jemand, der in einem Streit aggressiv reagiert, der macht es immer so. Mhm. Der ist auch noch nie auf die Idee gekommen, dass das Muster gesteuert ist, und macht es einfach. Und wenn du dann das Muster dahinterher erkennst, dann kannst du lernen, dich in dem Moment zu erwischen, wo das Muster anspringt. Weil du es vorher konntest du es nicht erkennen, weil du es nicht wusstest. Es ist vorher ein blinder Fleck. Und in dem Moment, wo das dann anspringt, erstmal einfach zu merken. Und sag mal einem Menschen, der gewohnt ist, in die Aggression zu gehen, das ist das Gleiche für Rückzug, also bei jedem ist es das Gleiche, sag diesem Menschen, er soll das nicht machen, er soll einfach nur erstmal für 2 Sekunden stillhalten. Dann hat dieser Mensch in dem Moment, also es gibt diesen Begriff im Feuer stehen, das ist so dieses Gefühl, als wenn du verbrennst, ins Bodenlose fällst, es sind wirklich existenzielle Ängste, die in dem Moment hochkommen. Und das auszuhalten und zu merken, dass du in diesem Moment eben nicht stirbst. Dass du überlebst, obwohl du jetzt nicht in die Aggression oder in den Rückzug gehst. Obwohl du schutzlos bist in dem Moment, lebst du weiter. Und das ist dieser kleine Raum, den man halt eben dann lernen kann, auszubauen. Und zu merken, und das ist auch ich falle nicht ins Bodenlose, sondern es gibt da etwas, das lernt man mit der Zeit, wo man aufgefangen wird. Man ist nie schutzlos. Der Körper kann schutzlos sein, ja. Oder die Gefühle oder die Gedanken vielleicht, keine Ahnung. Aber es gibt einen Bereich, in dem man immer, das ist ja nicht Schutz, aber in dem man immer aufgefangen wird. Und das ist das, was hinter dem Enneagramm an sich steckt.
Jetzt habe ich ungefähr 9 Fragen gleichzeitig.
Das ist mal eine gute Zahl.
Ich habe sie extra genannt, weil ich glaube, es sind
9. Echt?
Ja. Ich fange mal mit irgendeiner an. Das klingt für mich eigentlich so, als ob das mit dem Beispiel, mit dem, der im Konflikt eher nach vorne oder eher zurückgeht, dass es ja eigentlich für den gar nicht wirklich gefährlich wäre, mal das andere zu machen.
Ja.
Das heißt mit anderen Worten, dass dieser angebliche Schutz im Grunde unnötig ist, weil es gar nicht wirklich gefährlich ist.
Ja, natürlich. Genau das ist ja der Knackpunkt bei der Geschichte. Ja. Dieses Muster ist in uns aber so drin, dass es uns das Gefühl gibt, dass es uns verkauft, dass wir eben dann schutzlos seien. Und es kommt in dem Moment, wo du einen Schutz, vermeintlichen Schutz, da gibt es ja viele Geschichten zu, also guck dir diese Sachen an, wenn Elefanten, die angebunden werden. Der sein Leben lang noch glaubt, er hängt da dran fest. Wenn der einmal durch irgendeinen blöden Zufall, einen Schreck oder was mal losrennen würde und merken, dass das stimmt ja gar nicht, abgesehen davon, dass er mit Sicherheit im Nachhinein, dass man merken würde, dass er riesen Angst hatte, weil er gedacht hat, das geht gar nicht. Aber das Muster ist genauso wie dieses Band, womit der Elefant festgehalten wird. Das kann eigentlich kann es uns gar nicht beschützen. Es hat es mal gemacht, vielleicht in der Kindheit.
Das wäre die nächste von meinen 9 Fragen, aber es hatte mal irgendwann einen Sinn.
Ja.
Das würde bedeuten, dass die 9 Enneagrammtypen quasi geprägt sind, oder?
Ja, da sind wir wieder bei dem Ding, was umstritten ist. Also mein Empfinden ist, dass man sie von Anfang an hat. Es gibt aber auch durchaus Menschen, die sagen, die entwickeln sich. Und wie gesagt, für mich ist es egal, wie es ist.
Es macht einen Unterschied bei dieser Schutztheorie, weil wenn ich quasi mit einem Muster auf die Welt komme, dann würde ich mir im Grunde genommen die passenden Gefahren einbilden zu meinem Schutzmuster.
Du wirst, also jedes Enneagrammmuster kommt mit einer, wir haben einmal eine Sicht auf uns selber und wir haben eine Sicht auf die Welt. Und wenn ich mit dem Enneagrammmuster unterwegs bin, und das kann auch durchaus ab Geburt sein, kann es sein, dass ich dadurch den Fokus nur auf bestimmte Dinge im Leben lenke. Das heißt, ein Muster erzählt mir, du musst unbedingt darauf achten, was richtig und falsch ist. Das andere sagt, du musst unbedingt darauf achten, dass du hier die Kontrolle behältst. Das nächste sagt, du musst unbedingt darauf achten, dass du diese Welt verstehst. Und das nächste sagt, du musst unbedingt darauf achten, dass du in Beziehung zu einem Menschen bist. Und das kann genauso gut angeboren sein wie anerzogen. Also ich bin kein Einzelkind, und wenn ich mich mit meinem Bruder unterhalte, wie unsere Kindheit war, abgesehen davon, dass natürlich, wissen wir auch noch, Bruder und Schwestern, natürlich sind die Geschichten anders, aber wir sind im gleichen Elternhaus groß geworden. Wir sind jetzt nicht so ewig weit auseinander. Und wenn er erzählt von seiner Kindheit und ich von meiner Kindheit erzähle, das sind völlig unterschiedliche Welten. Du hast nicht das Gefühl, dass wir in einer Familie groß geworden sind.
Das heißt, als Enneagrammmeisterin guckst du auf die Welt und siehst 8 Probleme, die nicht deine sind. Du beschreibst ja jetzt sozusagen so Sachen wie, der eine will verstehen, der andere will Beziehungen, der dritte will, was weiß ich.
Ja.
Und dass du quasi von diesen 9 Möglichkeiten kannst du auf 8 gucken und sagen, oh, das ist nicht mein Problem.
Ja, das, also wenn du dein Enneagrammmuster kennst, dann ist es so, du guckst auf die anderen und denkst dir, boah, die haben es ja einfach. Will ich auch.
Das ist das erste Mal, wo ich Enneagramm besser finde als Psychografie. Mhm. Weil in der Psychografie guckst du nur auf 2 andere und sagst, zum Glück habe ich das Problem nicht. Also ich meine, 1:2 ist nicht so gut wie 1:8.
Aha.
Während im Enneagramm zu sagen, es sind 8 große Probleme, die ich nicht habe, ist eigentlich verlockend.
Mhm. Ja.
Aha.
Bin voll bei dir. Das ist ja die Krux bei dem Ganzen. Und bevor wir das Enneagramm kennen, schauen wir auf die anderen Menschen und verstehen überhaupt nicht, warum die mit bestimmten Situationen so lasch umgehen oder warum die in bestimmten Situationen so viel Kraft haben, die ich nicht habe. Und wenn du das Muster kennenlernst, merkst du einfach, oder du hast das Gefühl, andere Menschen haben es so viel einfacher. Und wenn du das Enneagramm dann kennenlernst, merkst du, nee, ist gar nicht so. Jeder hat so sein Ding. Nur die Probleme, die andere Menschen haben, die verstehst, die wären für dich einfach keine Probleme.
Hast du irgendeine knackige Geschichte von so einem Befreiungsweg? Also wie es so weit aussieht, wenn sich quasi einer aus irgendeinem Muster raus befreit, wie so eine Transformation ist.
Gerade war eine da, die ist mir jetzt wieder weg, weil du gefragt hast.
Ist dein Muster jetzt gerade, du musst verstehen, oder ist dein Muster jetzt gerade...
Mann.
Befrei dich einfach aus dem, was du jetzt gerade denkst.
Ja, ich bin und gerade auch nicht im Denken.
Stell dich ins Feuer und...
Ja, genau. Ich fange jetzt einfach bei mir selber an. Also mein Muster sagt mir, ich muss darauf achten, was richtig und was falsch ist. Mein Muster sagt mir... mein Muster hält mich im Groll fest. Das heißt, wenn ich suche immer was richtig oder falsch ist, damit ich mich an meiner Wut, an meinem Groll festhalten kann. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich das Gefühl, ich lebe nicht. Und dieses Muster macht mit mir immer noch, aber nicht mehr so wie früher. Also klar, wenn ich in den Raum reinkomme, bleibt das Erste, was ich sehe, ist das, was schief ist. Früher war das automatisch gepaart, wenn etwas nicht so lief, wie ich mir das im Vorfeld vorgestellt habe, oder wie ich meinte, wie die Leute das alles richtig zu machen zu haben oder nicht verantwortungsvoll genug waren oder was weiß ich. Da ist bei mir sofort dieser Groll angesprungen und diese innere Arroganz auch. Also ich weiß, wie es richtig ist und die anderen haben keine Ahnung vom Leben und so. Und wenn das auffällt, sofort in diesem Groll drin zu sein und den überhaupt loszulassen und entspannt damit umzugehen und mich selbst nicht dafür zusammenzuscheißen innerlich, oh Mann, jetzt hast du schon wieder den Fehler angeguckt, was soll denn der Mist schon wieder, du hängst ja schon wieder in deinem Muster drin. Also das kriegt dich sehr, sehr, sehr gemein, subversiv, dieses Muster, und dann eben mehr in diese Entspannung reinzugehen, aha, da ist mein Muster wieder. Das schaffe ich immer häufiger, schaffe ich immer noch nicht. Ne? Und dadurch, also wenn du Leute treffen würdest, die mich kennen von vorher quasi, und die würden mich komplett anders beschreiben, als ich jetzt bin. Weil ich sowas wie Entspannung kannte ich nicht, und entspannt mit irgendwelchen Dingen umgehen, entspannt mit den Dingen, die andere Menschen meiner Meinung nach nicht richtig gemacht haben, das gab es für mich nicht. Und es ist nicht so, dass das Muster weggeht, Sondern ich habe jetzt, und das ist für mich die Freiheit, ich habe jetzt, wenn ich achtsam bin, wohlgemerkt, habe ich die Wahl, wenn ich merke, mein Muster springt ein. Es gibt ja auch die Momente, wo es wirklich dran ist zu sagen, mein Güte, jetzt reiß dich mal zusammen, es muss jetzt mal was passieren, oder auch Verantwortung für etwas zu übernehmen. Aber es springt halt nicht mehr jedes Mal, es springt schon an, aber ich muss nicht jedes Mal reingehen, weißt du?
Ich finde das sehr schön, was du sagst, weil ich habe das in irgendeinem Podcast schon erwähnt, mich durch 60 Stunden Geschichte der Philosophie von Richard David Precht durchgehört, mit größtem Vergnügen. Mhm. Und weiß deswegen, dass die Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat, eine ist, die seit 2.500 Jahren unterwegs ist, wo es verschiedene Antwortversuche gibt. Und ich habe dann auch mit wenig Wissen, aber viel Meinung, halt mich dann aus dem Hörbuch auch entschieden, welche Antwort gefällt mir denn am besten. Mhm. Und ich habe gemerkt, mir gefällt am besten die Antwort, wir haben vielleicht keinen freien Willen, aber wir haben einen freien Unwillen. Mhm. Im Sinne von, es kommen Impulse und da kannst du nichts machen, die kommen einfach aus dir. Aber wir haben die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ja. Das heißt, dass der freie Wille eigentlich der Wille ist, bestimmte Dinge nicht zu tun, bestimmten Mustern nicht zu folgen. Und ich habe gemerkt, so komisch das klingt, ich meine, von NLPler, die NLPler sind so Gegner von Nein. Das war für mich schon schön zu merken, ach doch, das gefällt mir. Das ist genau das, was du gerade sagst. Das Muster springt an, bietet sich an und du sagst, nein. Das wäre eigentlich genau dieser freie Unwille.
Ja, ist interessant. Also das Interessante für mich ist gerade gesagt, für mich ist es, ja, ich glaube, ich frage mich gerade wirklich, ob das ein Nein ist in dem Moment, weil wenn so ein Impuls kommt, also bei mir zum Beispiel wäre es, so, also bei mir wäre ein Nein gleichzeitig ein neuer Impuls. Also in den Widerstand zu gehen, diesen Kampfmodus zu gehen, dich will ich weghaben. Hm. Oder ich glaube, es ist ja nicht nur bei mir so, es ist bei allen so. Man möchte ja etwas weghaben. Und die Frage, also für mich ist es mehr, ein Impuls kommt, ich nehme ihn wahr und lasse ihn sein.
Ja.
Das ist also für mich kein Ablehnen.
Weißt du? In der Zeit, als ich Bücher gelesen habe über kleine Kinder, fand ich von einem Buch den Titel so schön. Das Buch habe ich nicht gelesen. Und der Titel war, es ist normal, wenn Sie Ihr Kind mal aus dem Fenster werfen wollen. Es ist nicht normal, wenn Sie es tun.
Mhm. Ja, genau. Ja.
Und ich dachte mir, ja, damit kann ich was anfangen. Mhm. Und das hat auch Gunter Schmidt später immer wieder gesagt. Es kommen zum Teil Impulse. Ich bringe den um. Ja. Und sowas in der Art. Das ist völlig normal.
Ja.
Aber du musst ihm nicht folgen.
Mhm. Ja.
Und für mich klingt das so, dass wenn sozusagen, ich bleibe bei dem Beispiel, Konflikt und du hast das Gefühl, den schreie ich jetzt an, dass man diesen Impuls freundlich wahrnimmt und sagt, nein. Folge ich jetzt nicht.
Ja, nur so, also für die Menschen, die so gebaut sind, ist das nicht so einfach. Das ist der Punkt. Ja. Die sagen nicht einfach so nein, sondern solche Impulse sind unfassbar mächtig. Mhm. Und da sagst du nicht entspannt.
Ja, Moment, stopp. Wir haben ja aber, der Podcast heißt nicht neun einfache Wege zur Freiheit.
Nee, das wäre schön. Also, abgesehen davon wäre es langweilig.
Also darf schon ein bisschen Arbeit sein, oder?
Nee, es muss leider. Also nicht leider ist wieder falsch, aber es muss und es ist Arbeit, die lohnt sich auf jeden Fall.
Ich wette, dass einer der neuen Wege bestimmt auch ist, dass Leute glauben, sie müssten sich anstrengen, sonst wäre es nichts wert, oder?
Ja, natürlich. Gibt's bei mehreren. Also das ist wieder was auf einer eher oberflächlichen Ebene ist, die Frage, warum strenge ich mich an? Strenge ich mich an, um Anerkennung zu bekommen? Strenge ich mich an, um reinzupassen? Strenge ich mich an, weil das Leben Kampf ist? Was ist das? Das ist wieder das, wo das Enneagramm halt auf einer ganz anderen Ebene wirkt.
Wollen wir die neuen Wege? Du willst nicht, oder?
Nee, der Punkt, ich überlege gerade, also wenn wir die neuen Wege in die Freiheit, das ist, glaube ich, die Wege in die Freiheit sind letztendlich das, was wir das letzte Mal schon durchgegangen sind. Der Weg ist der, das Muster zu erkennen, stehen zu bleiben.
Ich überlege Folgendes, wenn irgendein lieber Mensch das jetzt hört, ist jetzt vermutlich die Stelle, wo man sich fragt, wie ist denn jetzt mein Weg in was auch immer Freiheit ist? Ich meine, die andere Möglichkeit wäre, das zu tun, was wir am Anfang eigentlich versprochen haben, nämlich zu klären, was ist eigentlich Freiheit? Also mal eben die Frage zu klären, wo die Philosophiegeschichte seit 2.500 Jahren nicht weitergekommen ist.
Ich hänge gerade ein bisschen da, weil wenn ich sage, also die Befreiung des Musters, für jedes Muster ist die Freiheit anders. Dann müssten wir, glaube ich, 9-mal versuchen, die Freiheit aus einer komplett anderen Perspektive. Also letztendlich ist die Freiheit beim Enneagramm die Befreiung von dem Muster. Und ob ich mich jetzt davon befreie, wegen mir an dem Zorn festzuhalten, ob ich mich davon befreie, ständig Dinge überdenken zu müssen, oder ob ich mich davon befreie, von der Meinung anderer Menschen abhängig zu sein. Das sind schon die Sachen, die wir, glaube ich, das letzte Mal besprochen haben.
Ja, und ich meine, Freiheit ist natürlich, und okay, du hast den Begriff gewählt für deinen Vortrag in Zeilitzheim, aber Freiheit ist natürlich gerade aus philosophischer Ecke ein Hammerbegriff. Ich meine, der spielt für die Leute seit Jahrtausenden so eine große Rolle. Und jeder hat seine eigene Idee darunter. Und eine Firma hat sogar geschafft, Freiheit und Abenteuer mit Zigaretten zu verknüpfen. Was ja nach wie vor, glaube ich, die beste Werbeframe ist, der jemals einer Firma gelungen ist. Also Zigaretten mit Freiheit zu verbinden, genial. Und was du jetzt halt auch angesprochen hast, glaube ich, ist eine ganz grundlegende Unterscheidung, frei von oder frei zu. Und momentan reden wir ja mehr über die Idee, ich befreie mich von bestimmten Mustern. Aber dann ist jetzt die nächste Frage, ja, wozu bin ich denn dann frei? Also für was bin ich denn dann frei? Und ich glaube, dann kommen wir auf einen ganz glitschigen Untergrund. Das kenne ich aus vielen NLP-Sitzungen, wenn Leute sich dann damit beschäftigen, das, was ich will, will das eigentlich ich? Also woher kommt denn die Idee, was ich will? Oder ist es eher was, was ich wollen soll? Und dann landen wir bei Spiral Dynamics, dass Leute irgendwann merken, dass das tolle Auto und die tolle Kleidung und der tolle Urlaub, den ich angeblich wollen soll, den will ich vielleicht überhaupt nicht. Also ich glaube, die Frage, wozu will ich frei sein, ist nochmal um einiges komplexer als die Frage, wovon will ich frei sein.
Ja, also und da kannst du auch wieder, auch da kannst du schon wieder viele verschiedene Ebenen angucken, weil es eine Freiheit gibt, die wir uns etwas zutun. Ich habe keine Lust mehr zu arbeiten, damit ich einfach eine Runde Fahrrad fahren gehen kann. Das ist so die gleiche Ebene. Und sehr häufig werden wir aber mit diesen Mustern in Lebensphasen konfrontiert, in denen wir das Gefühl haben, mich hält da was fest, aber ich möchte frei sein, aber ich weiß so gar nicht so richtig, was hält mich fest und wo will ich überhaupt hin?
Ich glaube, es sind zwei ganz, ganz verschiedene Fragen. Was hält mich fest und wo will ich eigentlich hin? Und ich glaube ja, dass niemand wird die Kraft und den Mut haben, sich zu befreien von irgendetwas, wenn es nicht etwas gibt, wofür man frei sein möchte. Weil du sonst einfach immer in der Beliebigkeit landest. Also wenn du sozusagen frei von allen Zwängen bist, aber nicht weißt, was mit der Freiheit anfangen sollst, dann landest du einfach im Chaos. Und es ist jetzt ein reiner Audio-Podcast, also muss ich das Bild jetzt mit Stimme zeichnen. Aber ich habe mal von einem Manager ein total spannendes Modell kennengelernt. Und der hat es aufgemalt. Ich versuche es mit Stimme aufzumalen. So ein Koordinatensystem. Und auf der einen Achse trägst du ein Freiheit und auf der anderen Achse trägst du ein Verantwortung. Und dann meinte er, wir fühlen uns dann wohl, wenn Freiheit und Verantwortung im Gleichgewicht sind. Und jetzt gibt es 4 Quadranten. Es gibt den einen Quadranten, da hast du wenig Freiheit und wenig Verantwortung. Es gibt den anderen Quadranten, da hast du viel Freiheit und viel Verantwortung. Und es gibt den Quadranten, da hast du viel Verantwortung und wenig Freiheit. Und den, da hast du viel Freiheit und wenig Verantwortung. Und jetzt kann man sich angucken, das sind so 4 so spannende Quadranten. Und viele Leute glauben, viel Freiheit ohne Verantwortung wäre toll. Aber das ist quasi das traurigst mögliche Leben. Es ist schrecklich. Das ist Beliebigkeit bis zum Anschlag. Und das andere, viel Verantwortung, wenig Freiheit, macht dich genauso kaputt. Das heißt, am Ende landest du eigentlich bei der Frage, möchte ich beides hoch oder beides niedrig haben? Und das ist, um jetzt mal ganz heikle Worte zu sagen, halt die Frage Häuptling oder Indianer. Und von daher ist es völlig in Ordnung, also auch nach dieser Theorie, dass wenn du Führungskraft bist, brauchst du viel Freiheit, viel Verantwortung. Und da war sein Tipp, die Verantwortung bekommst du als Führungskraft, nur falls wirst du verantwortlich gemacht, die Freiheit musst du dir nehmen. Die gibt dir keiner. Während du als jemand, der sozusagen einfach in der Horde mitläuft und sagt, finde ich angenehm, mhm. dann musst du nicht allzu viel Verantwortung übernehmen und bezahlst dafür mit deiner Freiheit.
Und das ist für mich ein interessanter Punkt, wo du sagst, du bezahlst mit deiner Freiheit. Ja. Weil ich behaupte, je nach Enneagrammmuster fühle ich mich in einem unterschiedlichen Quadranten zu Hause mit unterschiedlicher Gewichtung. Weil wenn ich in meinem Muster gefangen bin, zum Beispiel ein Mensch mit dem Muster 7, vom Prinzip her hergeht, boah, keine Verantwortung, ganz viel Freiheit, das ist mein Leben. Und das ist genau der Punkt, wo das Enneagramm-Muster 7 sich als Beispiel jetzt drin verfängt, weil das Muster diesen Menschen vorgaukelt. Du brauchst Freiheit, 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 du musst Abwechslung haben und bloß keine Verantwortung, denn das könnte ja dann langweilig werden, das könnte schwierig werden, das könnte unangenehm werden. Und da ist das Muster dann da und hält dich eben in diesem Quadranten fest. Und diese Menschen die wollen keine Verantwortung. Und es gibt andere wieder. Mein Muster sagt dir, boah, Verantwortung ist das Allerwichtigste, wer braucht schon Freiheit? Natürlich ist es auch innen drin irgendwo drin, aber das Muster verkauft dir das ganz, ganz lange. Und dementsprechend suchst du dir dann die Positionen im Leben. Also der eine wird sich eine Position suchen, wo möglichst viel Verantwortung... Du guckst dir den Menschen allgemein an, ohne das Enneagramm jetzt mal zu berücksichtigen. Es gibt Menschen, die wollen Verantwortung. Und die suchen die sich auch. Mhm. Das fängt ja schon in der Schule an. Ne? Also es gibt diejenigen, die sich engagieren. Das hast du bei Eltern, das hast du bei Kindern. Und das die sagen, wozu soll das? Hauptsache, ich bin hier in meiner Gemeinschaft. Oder Hauptsache, ich habe hier mein Zeug. Da sind die Charaktere so unterschiedlich. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht so, dass jeder Mensch beides in der gleichen Intensität haben wollen würde.
Du bist gerade sehr provokativ.
Ja. Ich kriege das zwar nicht mit,
gerade,
aber...
Ich überlege gerade, ob ich... ich habe viele Referenzerfahrungen für Menschen, wo ich sage, die versuchen ihr Leben so zu gestalten, dass sie sehr viel mehr Freiheit als Verantwortung haben. Mhm. Da habe ich viele Referenzerfahrungen. Mhm. Aber ich überlege, ob ein einziger von denen auf mich glücklich wirkt. Mhm. Und ich würde sagen, nein. Mhm. Kurzfristig ja, das fühlt sich halt so frei an. Mhm. Aber über die Jahre ist es ein Leben, was einfach in einer Beliebigkeit endet, die echt nicht schön ist. Mhm. Und deine Theorie wäre, oder die vom Enneagramm her, es müsste Leute geben, die damit wirklich auf Dauer glücklich leben können.
Dass sie das bis so zu einem gewissen Punkt.
Ja.
Ganz, ganz lange. Bis zu einem gewissen Punkt glaubt dieser Mensch, so muss das Leben sein. Und der glaubt auch, ich bin glücklich. Und dann kommt eben irgendein Ereignis, irgendwas, und du merkst auf einmal... Warte mal, also gerade jetzt, wenn wir jetzt bei diesem Muster sind, ich suche mir diese große Freiheit und brauche diese Abwechslung und ich möchte halt keine Verantwortung haben, zu merken, was mir alles fehlt im Leben. Also es ist schon da, also das ist schon der ergänzende Part, der dann dazukommt. Das ist jetzt kein Widerspruch zu diesem Quadranten an sich, also kein Widerspruch, sondern ich würde sagen, bis zu einem gewissen Lebenszeitpunkt, der meistens ja irgendwo so um die mittleren Jahre rumkreist, hast du in diesen Koordinaten einen bestimmten Punkt, wo du glaubst, du bist da glücklich. Mhm. Kriegst aber nicht mit, dass es noch andere Varianten gibt und dass es vielleicht... guck dir Menschen an, die mitten in ihrem Beruf sind, schaffen und wenn du die fragst, sie würden spontan sehr häufig sagen, ich bin glücklich, ich habe doch alles, ich habe mein Haus, ich habe mein Auto, ich habe was auch immer. Es braucht diesen Moment, wo man ans Nachdenken kommt, wo irgendwas passiert, wo man merkt, warte mal, ich erzähle mir die ganze Zeit, ich glaube die ganze Zeit, ich bin glücklich. Bin ich das wirklich?
Also jetzt machst du dich ein Fass auf, das ist ja unglaublich groß. Nämlich, wie kann ich denn unterscheiden, ob ich wirklich glücklich bin oder nur glaube, dass ich glücklich bin?
Das ist so lange egal, wie es dir gut damit geht.
Eben. Aber sobald ich nicht mehr glücklich damit bin, dass ich glaube, dass ich glücklich bin, bin ich ja nicht mehr glücklich. Also das ist für mich gerade eine Paradoxie vom Feinsten. Also ich kann mir ja nicht einreden, dass ich glücklich bin, obwohl ich nicht mehr glücklich bin. Dann würde ich ja merken, dass ich nicht mehr glücklich bin.
Genau, in dem Moment, wo du anfängst, dir das einzureden, bist du genau an dem Punkt, wo die Frage im Raum steht, was bedeutet für mich überhaupt Glück? Und es heißt, Glück ist ja nicht von Geburt bis zum Tod das Gleiche. Glück verändert sich ja. Wenn ich überlege, was weiß ich, oder nehme ein Kind, was ist für ein Kind Glück? Klar, in bestimmten Dingen können wir uns auch immer noch glücklich, würden wir uns auch noch glücklich fühlen. Aber das ist ja eine ganz andere, viel kleinere Welt, wo so ein Kind dann sein Glück herholt. Und was ist, wenn wir jetzt hier sitzen, was ist jetzt gerade Glück? Ist ja was ganz anderes.
Ich habe heute früh angefangen mit dem Hörbuch von Harari, Homo Deus. Mhm. Und da sagte er ja auch, die drei Megatrends, die er sieht für die Zukunft, davon ist ja der zweite, glücklich sein. Also wo er meint, das wird zum Riesenthema, dass die Leute glücklich sind.
Das hast du heute schon.
Und er sagt halt auch, der auf den ersten Blick einfach so naheliegendste Weg sind Drogen. Du kannst heute mit Chemie dafür sorgen, dass die Menschen glücklich sind. Aber interessanterweise schrecken die meisten davor zurück. Nicht alle. Es gibt Leute, die wählen den Weg. Aber du kommst auf eine ganz spannende Frage. Ja, was wäre denn daran schlecht? Dann sind doch alle glücklich, wenn du sie mit Drogen vollpumpst. Mhm. Und er bringt die spannende Unterscheidung, dass er sagt, es gibt quasi staatlich und gesellschaftlich erwünschte Drogen, die eine erwünschte Art von Glück bringen. Er bringt als Beispiel Ritalin in der Schule. Mhm. Und es gibt staatlich unerwünschte Art von Glück und Drogen. Und das finde ich eine interessante Unterscheidung. Aber da kommst du auf den Punkt, wäre ein chemisch induziertes Glück eigentlich Glück?
Müssten wir ausprobieren. meine Theorie dazu, wenn wir das ausprobieren würden, was natürlich eine reine naive Aussage von mir ist, wenn du dauerhaft, also wir würden reden von Drogen, die nicht mehr eben kurzes High bringen, sondern die dich auf Dauer auf einem Level halten, dann wäre das ja schon wieder der Standard und schon wäre das dann schon das, also wenn das, was wir aktuell meinen, das Glück ist, und das haben wir als Standard und das zieht sich durch, dann ist es irgendwann so normal, dass wir den nächsten Kick haben wollen würden. Das ist so, und wir denken, wenn wir so daran gehen, dann sind wir, glaube ich, sehr orange unterwegs, so nach dem Motto, je mehr Glück, desto besser. Und vergessen die Vielfalt darüber. Wir müssen das Glück noch steigern, wir müssen die Schraube noch hochdrehen. Ich glaube, das ist die falsche. Sind wir bei der reinen, was weiß ich, was ist das, du bist der Fachmann, Dopaminausschüttung oder was auch immer, was da kommt, die wir irgendwie festmachen können. Und Glück gibt es ja auf so viele vielfältige Art und Weisen, genauso wie eben, wahrscheinlich hängt Glück und Freiheit schon sehr, sehr eng zusammen.
Es hängt, glaube ich, eng zusammen, weil ich zum Beispiel auch merke, ich habe mein Leben lang mich von Drogen immer sehr ferngehalten und war nie dafür empfänglich. Und der Hauptgrund war für mich immer, dass ich das Gefühl habe, das macht mich unfrei. Also ich sah Drogen immer als quasi maximale Beschränkung meiner Freiheit, weil man halt dann, das sagt ja auch das Wort, abhängig ist.
Ja.
Also von daher glaube ich, wir kriegen Freiheit und Glück nicht unter einen Hut. Ich glaube sogar, Freiheit bedeutet, Unglück in Kauf zu nehmen.
Die Frage ist, wie definierst du Glück und Unglück? Ja. Weil, wenn, ganz banale Geschichte, wenn ich jetzt immer auf mein Leben zurückgucke, und das können ganz, ganz viele Menschen, haben das in ihrem Leben auch, wenn ich mir angucke, bei mir ist das klassische Beispiel mein Burnout. Das war damals das Größte, das war der Obergau. Nichts mehr tun zu können, nichts mehr, auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen zu sein. Was Schlimmeres gab es für mich nicht. Ohne Witz, das war die schlimmste Vorstellung. Hätte ich mir die Hölle ausgedacht, wäre es wahrscheinlich das gewesen. Und rückblickend sage ich, ist das größte Glück, was mir in meinem Leben passiert ist. Das heißt, was wir bewerten, was Glück ist oder Unglück, Freiheit oder Unfreiheit, muss es, sobald wir anfangen zu bewerten, wird es schwierig. Auf der einen Seite können wir wahrscheinlich Freiheit und Glück gar nicht definieren, wenn wir nicht anfangen zu bewerten. Ne? Und ich frage, wo setzt du die Werte an? Es sind viele Dinge, also auch guck dir in der Wissenschaft an, mir fällt jetzt gerade nichts Konkretes ein, wo irgendein Unglück passiert ist und dadurch sind die besten Errungenschaften dann gekommen.
Ja, ich glaube, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als ob man Freiheit und Glück gut in einem Atemzug nennen könnte, aber bei genauerer Betrachtung scheinen es mir zwei komplett verschiedene Konzepte zu sein. Zum Beispiel bei Glück, da geht es auch auf Jordan Peterson, der darüber einiges halt sagt. kommt halt immer auch der Zeitaspekt mit rein. Das heißt, gerade wenn es um so viel Drogen oder so geht, habe ich Möglichkeiten, die mich jetzt glücklich machen, die aber auf längere Sicht mein Glück deutlich trüben werden. Und sobald ich, also Jordan Peterson sagt immer so, ich suche einen Weg, mit dem nicht nur ich jetzt glücklich bin, sondern mit dem auch meine künftigen Selbste glücklich sind und im Idealfall sogar die Menschen, die mir am Herzen liegen, auch glücklich sind. Das heißt, ich bin in der Timeline drin und in den älteren Selbsten und in der Zugehörigkeit. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe. Aber Glück scheint mir ohne den Zeitaspekt nicht wirklich denkbar zu sein.
Ich sehe jetzt gerade, die Freiheit ist ja auch nicht anders. Also das ist ja, was du jetzt gerade beschreibst mit dem Glück, das ist ja auch so dieses, im ersten Moment, okay, das, was Glück ist, ich halte jetzt etwas zurück, ich mache jetzt etwas nicht, weil ich jetzt an die Zukunft denke, dann schränke ich mich jetzt ein. Weil ich weiß, dass es hinten raus, das ist dann wieder die blaue Denkweise, dass ich hinten raus dann mehr davon habe.
Ja, während Befreiung natürlich in meiner Welt sehr vergangenheitsorientiert ist. Also viele Menschen, die in irgendeiner schlimmen Lebenssituation sind, deren Zeithorizont ist, ich will mich davon erstmal befreien und dann gucke ich, was passiert. Also erstmal loshaben, erstmal quasi Reset. Also zum Beispiel erstmal raus aus dem Job und dann gucke ich, was ist. Das heißt, da ist nicht unbedingt Zukunft im Spiel. Da ist ganz stark der Blick auf die Vergangenheit.
Ist immer die Frage, weg von oder hinzu.
Genau. Ne? Und wenn die dann, nehmen wir an, die haben wirklich einen ganz üblen Job, verstehe ich auch, dass die sagen, ich kann mir jetzt keine Gedanken machen, was ich hinterher mache. Ich will erstmal raus aus der Nummer und dann zur Ruhe kommen und dann neu überlegen. Also da sehe ich den Zukunftsaspekt nicht so. Aber wenn ich mich an die erinnere, weil es halt ein typischer Coaching-Fall ist, keiner von denen würde sagen, und wenn ich gekündigt habe, bin ich glücklich. Sondern die wissen alle, dass wenn sie gekündigt haben, sie quasi das, zum Teil das Unglück noch viel stärker spüren. Sie spüren eine Befreiung, aber auch so ein Reset. Und dann kann man überlegen, Glück aufzubauen.
Dann hast du sehr reflektierte Coaches, weil das
ich nicht tolle Coaches,
genau, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Das ist ja dieses, das sind ganz viele Menschen, die sagen, ich möchte da weg von um jeden Preis, aber gar nicht, weil gerade wenn wir ganz, ganz, ganz radikale Veränderungen in unserem Leben haben, die Zeit danach erstmal viel schlimmer ist als vorher.
Also ich komme wieder zu dem Grundthema. Ich glaube, also ich verstehe dich so, was du anbietest, sind neuen Wege der Befreiung. Und für mich stünde dann als nächstes die Frage im Raum, wenn ich mich von meinem Muster befreit habe, was dann? Also wie nackt und ausgeliefert fühle ich mich denn dann, wenn mein altes Muster entmachtet ist? Und ich habe jetzt ein Leben, wo ich mich frage, was mache ich jetzt mit dem?
Die Freiheit, die ich habe, ist nicht so, dass man, es wird nicht entmachtet und zur Seite gepackt, sondern die Freiheit, die ich dann habe, ist zu wählen. Wenn das Muster anspringt, wähle ich jetzt, dem Muster zu folgen, das Muster hat ja auch seine tollen Seiten, darf man nicht vergessen. Wir wollen das Muster nicht komplett loswerden, sondern das Muster hat wunderschöne Seiten. Und ich kann in dem Moment, wo ich merke, mein Muster springt an, kann ich mir angucken, in welchem Kontext springt es gerade an. Und entscheide oder wähle dann den Weg, den ich gehe. Gehe ich den neuen Weg, der sich immer wieder anfühlt, wie nackig rumtanzen, wie im Feuer stehen, wie was auch immer. Der sich erstmal gefährlich anfühlt, wo ich aber mittlerweile gelernt habe, wenn ich durch diese Phase durchgehe, wartet hinten ein Riesengeschenk auf mich, weil ich das Leben dann anders lebe oder diesen Moment anders erleben darf. Oder ist das Muster gerade super? Kann ich dieses Muster gerade richtig gut gebrauchen? Also das ist die eigentliche Freiheit. Es geht nicht um die Freiheit von dem Muster an sich, sondern für mich ist es mehr diese Wahlfreiheit, nutze ich es oder nutze ich es nicht.
Gibt es jetzt im Enneagramm auch Hinweise, wofür man da ist?
Was heißt, wofür man da ist?
Naja, Psychografie hat es ja sehr klar. Also wenn Leute zum Beispiel ihre Stärken, ihre Berufung, ihr sonst was suchen, dann kann die Psychografie sehr klar sagen, in welchem Bereich, mit was, wie man das anpackt. Also es gibt eine sehr schöne Richtung. Da liegen deine Stärken, da könnte deine Berufung liegen, folge mal diesem Pfad. Also das ist da sehr klar mit drin.
Das Enneagramm nutzt auf mehreren Ebenen. Es gibt einmal, also dieses Befreien ist eine Ebene, das ist die, wo es ursprünglich herkommt. Das ist so diese mystische Ebene. Und es gibt auch die Ebene, wo du sagst, okay, der Mensch ist halt kommunikativer, der ist disziplinierter, derjenige ist sehr gut im Fehler finden, derjenige ist super empathisch mit Menschen. was durch das Muster angelegt wurde. Also es ist, das Enneagramm hat mehrere Art und Arten von Werkzeugen. Also es geht also von und das zu gucken, wofür, was kann ich gut, wofür bin ich da, das ist eine, und das jetzt wertneutral gemeint, oberflächlichere Betrachtungsweise. Weil ich dann, also wenn ich so daran gehe, dann fange ich wieder an, Menschen in Schubladen zu stecken. Mhm. Du bist so. Und es ist gleichzeitig Fakt, dass Menschen mit einem bestimmten Muster bestimmte Dinge wirklich besser können. Mhm. 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 Und gleichzeitig ist es so, dass, also das ist so ein bisschen wie Gift. Also es kommt immer auf die Dosierung an. Du hast dann, das Muster ist was Tolles, aber gibst du zu viel von dem Ganzen rein, dann geht es nach hinten los.
Ich habe für mich mal definiert, Freiheit, also als quasi so erste Definition, tun und lassen können, was ich will. Mhm. Und für mich waren die beiden Aspekte wichtig, also tun und lassen, also das Ja und das Nein und das Will. Mhm. Das Will geht zurück auf, ich spreche den manchmal ein bisschen falsch aus, Aleister Crowley, der vom Tarot, der wurde ja berühmt und ein bisschen umstritten, verrufen, weil er den Satz geprägt hat, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Mhm. Und deswegen gilt er ja ein bisschen auch als Gott, als quasi Vater der Anarchie. Mhm. Und was ich bei Robert Anton Wilson halt gelesen habe, ist, dass Crowley sehr viel Wert gelegt hat auf die Willensschulung. Mhm. Weil er meinte, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz, hat erst dann Sinn, wenn du weißt, genau, was du willst. Ja. Solange dein Willen auf irgendeine Art fremdgesteuert ist, von Prägungen, von Gesellschaft, von irgendwas, bist du immer irgendeine Art von Automat, Roboter, sonst irgendwas. Ja. Also von daher finde ich, tun und lassen, was ich will, ist für mich eine schöne Freiheitserfindung, aber es besitzt sich halt sehr auch auf die Frage, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich? Mhm. Und da hilft die Psychografie mir persönlich weiter, weil ich halt in bestimmte Ecken gucke. Mhm. Und eigentlich, so wie du es beschreibst, müsste das Enneagramm einem ja so weit bieten wie quasi 9 verschiedene Brillen, wo man sagt, guck doch mal, ob dir das gefällt. Mhm. Vielleicht ist das dein Weg.
Ja, also genau das ist das. Im Enneagramm, in dem Symbol hast du ja die Verbindungslinien und da ist eben genau der Punkt. Also die Entwicklungslinie, das ist der Punkt, wo du dann mal nachforschen solltest, ob dir das nicht ein paar Tipps gibt, was du wirklich willst. Mhm. Weil das die Sachen sind, die das Muster vermeiden. Das heißt, das ist das, was mir im Leben auch fehlt. Mhm. Und dann, das ist etwas, was du vom Muster her und selbstbewusst nicht unbedingt wählen würdest, weil es dir so fremd ist. Und wenn du das durch das Enneagramm vorgeschlagen kriegst, wird dir auch zuerst denkst du, die haben sie doch nicht mehr alle. Das soll das sein, was ich will?
Hast du ein Beispiel?
Nehmen wir mal eine andere, ja klar, habe ich ein Beispiel, mal ein anderes, andere Dings raus. Nehmen wir mal die 2, das ist so der Helfer, ne? Immer bei anderen Menschen und dem wird gesagt, innerlich gesagt, ich muss für andere Menschen da sein und das ist alles, was ich will. Und verliert sich dann sehr im Außen. Und wenn die Entwicklungslinie bei der 2 geht in die 4 und die 4 rät der 2, du schau doch mal bei dir selber, was willst denn du? Und schau nicht immer nur bei den anderen Menschen. Und für eine 2 ist das quasi wie Verrat, nicht bei den anderen zu gucken. Und die Gegenwehr ist riesengroß zu sagen, Gegenwehr ist riesengroß dagegen, also dieser Schutz, ich existiere nur, wenn ich etwas für andere tue und wenn ich von den anderen die Anerkennung dafür bekomme, dann habe ich das Gefühl, ich lebe. Und wenn ich diesen Schutz aufgebe, wenn ich es wage, bei mir selber zu schauen, dann kann ich nicht mehr weiter existieren, weil ich doch angewiesen bin darauf, dass andere mich anerkennen. Mhm. Und dann ist dieses, bei sich selber zu gucken, das fühlt sich an wie Untergang. Und da dann zu merken, dass das passiert
gar nicht. Das heißt, die Übersetzung in unser Thema wäre dann in dem Fall, befrei dich von dem Blick der anderen und nimm dir die Freiheit, mal zu gucken, was du möchtest.
Genau. Genau das ist das in dem Fall. Und gleichzeitig ist es im ersten Moment eine unmögliche Aufgabe scheinbar. Mhm. Weil das eben so wenig im Leben vorkommt. Weil das Muster, diesen Fokus auf die Welt dein Leben lang hatte, so gehört es. So ein bisschen, also ein Mensch, der noch nie die Farbe Blau gesehen hat, beschreib ihm Blau. Mhm. Und dann stehst du da. Und irgendwann nähert man sich dann so an, ne? Oder gibt es auch die Geschichte von den von der Insel, wo die Schiffe kommen, die Leute erkennen es nicht, weil sie noch nie ein Schiff gesehen haben, weil es nirgendwo einsortierbar ist. Und irgendwann haben sie es ja dann doch erkennen können, dass da was auf sie zukommt. Das ist so eine Annäherung. Das, du kriegst es, egal bei welchem Muster, du kriegst es nicht. Das ist ja das, was wir in der heutigen Welt so erwarten, dass man sagt, so, da guck da hin und dann ist das alles gut. Das ist eine Annäherung, weil das, was uns im Leben fehlt, um uns zu einem, ab einem gewissen Zeitpunkt glücklicheren Menschen zu machen, das ist uns erstmal komplett verborgen.
Jetzt hast du wieder das Glück reingebracht.
Das kann man zurückspulen und dann schmeißt man es wieder raus.
Nein, ich finde es wirklich erstaunlich, wie das scheinbar in diesem Podcast die beiden Begriffe wollen zusammenkommen, Freiheit und Glück.
Ja, das ist, ich wollte jetzt gerade sagen.
Also eigentlich hast du gerade gesagt, Freiheit ist, also Freiheit zu ist, die Möglichkeit, glücklich zu werden.
Ja, und da ist mein eigenes Muster wieder angesprungen. Das ist genau der Punkt. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte.
Ja.
Das ist also mein Muster ist auf Autonomie ausgerichtet und da springt das genau an. Für andere Menschen wäre ja, es gibt genügend Menschen, die für die ist Freiheit beängstigend. Zum Beispiel, was wir gerade hatten, die Beziehungsmenschen. Jetzt wird die Frage, was ist Freiheit? Ne? Die haben die Freiheit zu wählen, mit welchen Menschen sie helfen zum Beispiel. Aber für die wäre es definitiv keine Freiheit, frei von Menschen zu sein. Mein Muster sagt mir, ey, wenn du keine Menschen brauchst, wie geil ist das? Das ist die große Freiheit. Wo andere sagen, das soll
ich hatte gehofft, dass, dass wir den Weg in Anführungszeichen vermeiden, weil wir haben natürlich in diesem Gespräch eine Vorannahme. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich aussprechen sollten, aber die Vorannahme ist natürlich, dass Freiheit irgendwie für jeden Menschen etwas Erstrebenswertes ist. Und wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, das ist leider echt nicht der Fall. Nee. Es gibt ganz viele Menschen, die finden Freiheit gar nicht so doll. Also, ich weiß, wir wollten nicht mehr groß über deinen Vortrag in Zeilesheim reden, aber gab es da Feedback? Vermutlich nicht, weil die zum Vortrag kommen, 9 Wege zur Freiheit, sind Menschen, die interessieren sich für Freiheit. Also, würde einer, der sagt, Freiheit finde ich gar nicht so attraktiv, der kommt ja nicht zu so einem Vortrag.
Ne? Genau, genau. Ja.
Aber das ist natürlich so, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die würdest du gar nicht locken mit Freiheit. Das ist ja jetzt, wenn ich auf Spiral Dynamics gehe, ist es ja gerade die Sache mit den zwei Seiten. Dass die eine Seite halt sehr Richtung Freiheit sich orientiert und die andere eher Richtung im Kollektiv eingebunden und aufgehoben.
Ja, und das
wo man halt die Freiheit gerne ein bisschen aufgibt.
Ja.
Und ich habe es, glaube ich, schon mal in irgendeinem anderen Podcast gesagt, gerade im Zuge der Corona-Zeit habe ich mich halt viel mit der Idee Freiheit beschäftigt und bin auf ein Zitat gestoßen aus China.
Sagst aber nicht auf Chinesisch
jetzt. Was mich komplett aus meinem Denken rausgelupft hat. Nämlich, da hieß es in irgendeinem Text, es ginge darum, die Freiheit des Kollektivs vor dem Individuum zu schützen. Und ich habe gemerkt, wie bei mir sämtliche Sicherungen rausflogen, weil ich diesen Satz einfach nicht denken konnte.
Den kannst du auch nicht.
Aber er scheint aus einer chinesischen Denkweise sinnvoll zu sein.
Ist er auch. Natürlich ist er sinnvoll. Das wäre das, wo ich jetzt, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt einhaken würde. Die Frage ist, wo setzt du Freiheit an? Ist es wirklich die individuelle Freiheit oder ist es sie nicht?
Also ich merke, dass für mich die Freiheit des Kollektivs ist für mich ein Satz, der führt nicht zum WAKOK. Ich kann hier quasi theoretisch denken. Ich kann mir sowas denken wie kollektive Freiheit. Das ist okay. Aber die Freiheit des Kollektivs. Ja.
Da sind wir im Funk, ich habe schon gesagt, WAKOK muss erweitert werden.
das fand ich so abgefahren. Aber halt einfach zu merken,
Kannst du das spüren, was gemeint ist damit?
Nee.
Okay.
Nein, ich spüre damit nur, dass es, und ich glaube, da sind wir im Westen einfach zu weit weg davon, dass du dich wirklich als Volksseele empfindest. Also ich verbinde mich, ich habe mal einen Text gelesen von einer Frau, die aus Nordkorea geflohen ist. Und die hat beschrieben, wie sie da aufgewachsen ist. Und sie meinte, man vermeidet dort das Wort Ich. Also die Leute werden angeleitet, dass sie das Wort Ich nicht verwenden. Und sie meinte, wenn sie Hunger hatte, musste sie fragen, wann essen wir? Weil sie durfte nicht sagen, ich habe Hunger. Und ich habe überlegt, was macht das, wenn du aufwächst in einem Umfeld, wo das Wort Ich nicht erwünscht ist? Ich glaube, dann denkst du irgendwann so. Trotzdem, die Freiheit des Kollektivs vor dem Individuum zu schützen, ist bei mir einfach, gibt eine Fehlermeldung.
Also für mich ist es schon so dieses, ich kenne dieses Gefühl, entweder du hast eine Gruppe vor dir und diese Gruppe ist, die besteht, klar besteht sie aus Individuen und trotzdem hast du halt, du hast, also für mich, ich habe immer das Wort Lebewesen dafür. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du kannst genau so gut sagen, es ist ein Holon. Es ist ja auch eine Einheit. Und wenn du dann, wenn du jeden Menschen im Kollektiv als eine Einheit eines Ganzen siehst, dann hat das Ganze auch eine Möglichkeit der Freiheit. Würde eine deiner Zellen sprechen können? Mhm. Was würde die sagen? Ich bin unfrei, weil ich hier festsitze?
Ich bin komplett bei dir. Ich stimme dir ganz zu. Nur das Problem taucht da auf, wenn sozusagen das Kollektiv, sagen wir mal das chinesische Volk als Kollektiv, da gibt es aber ein paar Gestalten, die sagen, wir sind das Gehirn, wir sind das Bewusstsein. Mhm. Es gibt ein paar Individuen, die für sich in Anspruch nehmen, das Ganze zu steuern. Und ab dieser Stelle werde ich misstrauisch.
Mhm. Natürlich, weil wir in einer anderen Welt groß geworden sind. Und, das ist ein Punkt, wo wir anfangen zu bewerten, was gut und was schlecht ist. Weil wir es für uns nicht vorstellen, können. Das ist aber eine Welt, jemand, der in China aufgewachsen ist, der von der westlichen Kultur, wie wir sie leben, noch nie was mitbekommen hat, der würde genauso auf uns gucken und würde sagen, wie kann man denn so leben? Das ist ja, die sind ja überhaupt, vielleicht würde der sogar sagen, boah, die sind überhaupt nicht frei, die sind total eingesperrt, die in ihrem individuellen Dasein, die kennen ja die große Freiheit gar nicht, wie das ist, sich keine Gedanken darüber zu machen, was gehe ich jetzt nach links oder nach rechts? Wenn das alles, denn das ist ja auch eine Freiheit. Wenn mir vorgegeben ist, das ist das Gleiche wie das, was wir am Anfang hatten mit der Ernährung. Wenn ich mir einmal einen Rahmen baue und bin innerhalb dieses Rahmens unterwegs und sage, innerhalb dieses, also dann fühle ich mich ja nicht unfrei, wenn ich mir den rausgesucht habe. Oder wie bei wegen mir China, dass das durch was viel Größeres vorgegeben ist, was ich nie in Frage stelle. Natürlich kommen dann die einzelnen Menschen, die es irgendwann anfangen, in Frage zu stellen. Und kommen auf die individuelle Seite. Ne?
Ich kann es mir ein bisschen vorstellen, wenn ich Spiral Dynamics mir überlege, wie die blaue Zeit war. Ich habe sie halt noch aus Geschichten in Erinnerung, wenn meine Oma von ihrer jungen Zeit erzählt, also als Jugendliche. Und ein Beispiel, das kennt man halt von Leuten aus der Generation. Ja, wir konnten damals die Türe einfach offen lassen, da ist nichts passiert. Das ist ja so ein Satz, der kommt immer wieder. Ja. Das heißt, es war natürlich ein Maß an Freiheit, was die gespürt haben. Wir mussten nicht abschirmen, wir konnten offen lassen. Ja. Weil alle sich an bestimmte Regeln gehalten haben und Abweichler auf eine üble Art bestraft worden sind. Also natürlich aus einer bestimmten Perspektive ist das Freiheit. Aber es ist nur die Freiheit, solange sich alle wirklich brav dran halten. Und in dieser Gesellschaft möchte man nicht der Abweichler sein. Also wenn dann der Erste auf Orange geht und selber denkt,
dann
ist es zu Ende mit der Freiheit.
Für die anderen nicht unbedingt.
Nee, für den,
Den einen. Wobei er ja ab dem Zeitpunkt seine Art von Freiheit lebt. Er ist ja endlich frei. Orange ist ja auch ein Befreiungsschlag aus dieser ganzen Bürokratie eingeschränkten Struktur raus. Und endlich kann ich meine eigenen Wege gehen und die Sachen endlich in Bewegung bringen.
Nur ist halt diese kollektive Freiheit im Grunde nur die Freiheit, das zu machen, was du machen musst. Also da kommen wir zu Schiller, dieser, glaube ich, super berühmte Satz von ihm, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Also ich meine, das ist, ich glaube, an dem haben sich auch viele Leute die Zähne ausgebissen, an dem Satz, weil er schon ein bisschen hart ist, zu sagen, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.
Ich hänge jetzt gerade bei deinem Must. Also weißt du, es ist eine Frage der Interpretation. Wenn ich sage, ich wähle, in diesem Land zu leben, ich wähle, in diesem System unterwegs zu sein.
Obacht, da könnte man noch einen weiteren Satz jetzt sagen. Für dich als, wie du so schön sagst, Enneagramm-Tante. Ich wähle, in diesem Muster zu leben.
Ja, natürlich. Das ist ja das, was ich meine. Das ist Teil der Freiheit, zu sagen. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich nutze das Enneagramm. Enneagramm zeigt mir, wo mein Ego ist und ich muss mein Ego loswerden. Das ist völlig, also in meiner Welt ist das völliger Quatsch. Nur ich möchte nicht abhängig sein davon. Ich möchte nicht abhängig davon sein, wenn mein Ego, wenn mein Muster anspringt, dass ich so reagieren muss. Sondern für mich ist die Freiheit, zu wählen zu können. Ob ich das Muster nutze oder ob ich es nicht nutze.
Jetzt sind wir in Griechenland angekommen, war beim Orakel von Delphi, erkenne dich selbst.
Ja, wo ist der Spiegel?
Ja, das würde jetzt bedeuten, dass sozusagen jede Art von Freiheit, entweder die Freiheit von als auch die Freiheit zu, nur möglich ist über Selbsterkenntnis. Ich sehe Widerspruch. Ich fasse deinen Blick jetzt in Worte für die Podcast-Hörer. Es sieht nicht so aus, als ob du mir jetzt aus ganzem Herzen zustimmst.
Kannst also du das nochmal wiederholen,
bitte? Wir sind jetzt alle sehr gespannt, wie genau du Freiheit ohne Selbsterkenntnis erreichen möchtest.
Der Punkt ist der, bis ich mein Muster erkenne, habe ich nicht das Gefühl, dass ich nicht in Freiheit lebe. Ich fühle mich, also wenn du ein Vogel, der im Käfig sitzt, seit seiner Geburt, würde der das Gefühl haben, er hat keine Freiheit unbedingt? Der kennt ja nichts anderes.
Wollten wir den Podcast so philosophisch?
Weiß ich nicht.
Naja, weil wenn du diese Vogelmetapher jetzt überträgst auf psychologische Sachen, dann könntest du fast an den Punkt kommen, dass du sagst, überleg dir es dreimal, ob du mit Selbsterkenntnis anfangen möchtest.
Vielleicht. Du wirst ja vor keine Wahl gestellt. Das ist ja, das ist ja dieser Punkt. Du hast
einen Punkt. Da muss ich einsprechen. Doch, es gibt manchmal die Wahl. Okay. Es gibt die Wahl. Ich hatte Leute in der Ausbildung sitzen. Mhm. Ich erinnere mich an eine Frau, die hat Practitioner gemacht. Es war richtig toll. Mhm. Ich habe sie gefragt, machst du Master? Mhm. Dann hat sie mir gesagt, nein. Wenn ich Master mache, ist meine Beziehung kaputt. Mhm. Und die hat sich entschieden, ihre persönliche Entwicklung, ihre Selbsterkenntnis, den Weg der Selbstentdeckung zu stoppen, weil sie meinte, wenn ich den Weg weitergehe, ist meine Beziehung am Ende und das möchte ich nicht.
Weißt du, wie lange sie die gestoppt hat?
Nö. Ich habe ja mit ihr keinen Kontakt mehr seitdem.
Also aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich mir solche Sachen angucke, natürlich gibt es das. Ich sage mal, es ist eine Tür, die hast du geöffnet und die kannst du nicht mehr zumachen. Du hast keine Wahl. Das meldet sich immer wieder. Du kannst es auf eine Zeit lang hin unterdrücken und vielleicht wirst du dann krank oder was weiß ich. Aber das, was dann da hoch, also da ist diese Welt, wenn du die einmal entdeckt hast, die kriegst du nicht mehr weg. Das, was diese Dame
übersetzt auf unser Thema, sagst du jetzt gerade, da hast du keine Freiheit.
Ja. In dem Fall zum Beispiel.
Du meinst, da kann man noch nicht mal Nein sagen?
Du kannst es versuchen. Also ich glaube, diese Dame das eben gemacht hat. Ich glaube, muss nicht richtig sein. Ich glaube, du kannst es versuchen und ich glaube, dass das ein Entwicklungsschritt, der uns unweigerlich, auch Spiral Dynamics technisch, wenn du rangehst, die Natur will sich weiterentwickeln und das ist ein Schritt, der automatisch ansteht irgendwann. Den kannst du hinauszögern, vielleicht kommt der Tod dazwischen oder so, ne? Das ist dann die andere Geschichte. Und ich glaube gleichzeitig nicht, also du kannst Entwicklung nicht anhalten. Und das ist ein gerade das, Selbsterkenntnis, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Punkt. Ab einer bestimmten Entwicklungsebene steht der an und da hast du keine Wahl, weil das das Leben ist, weil das Natur ist, das ist Entwicklung. Das ist meine Sichtweise.
Ich erlaube mir zu widersprechen. Ja. Du kennst mein liebstes Fußballer-Zitat von diesem, glaube ich, Peter Neureurer oder so ähnlich heißt der. Der hat mal gesagt, früher habe ich auch die großen Philosophen gelesen und dann habe ich gemerkt, dass sie meiner normalen Art des Denkens komplett widersprechen. Seitdem lese ich bloß nur Fußballfachbücher. Also, ich finde, so komisch das klingt, aber in dem Satz ist auch Weisheit drin. Weil ich meine, wenn du merkst, dass du da Bücher liest, die dabei sind, dich zu erschüttern und einfach beschließt, ich möchte aber nicht erschüttert werden, dann lies sie halt nicht. Also, ich glaube, dass es schon viel Freiheit gibt, den Weg nicht zu gehen.
Du hast immer den Weg, zu versuchen, stehen zu bleiben. Der Punkt ist der, auch jetzt bei diesem Zitat, das du gerade hast mit den Büchern, die Frage ist, ob diese Bücher, die derjenige gelesen hat, für denjenigen auf dem Entwicklungsweg liegen oder eben nicht. Es gibt ja auch Dinge, die auf dich zukommen, die nicht dein Entwicklungsweg sind.
Nur mal zurück zu der Frau. Wenn die vor der Entscheidung steht, wenn ich jetzt weiter mich entwickle, bin ich meinen Mann los, dann opfere ich meine Entwicklung, um die Beziehung, die mir wertvoll ist, zu halten. Mhm. Es ist in meiner Welt eine komplett legitime Entscheidung.
Ja klar, bin ich voll bei dir.
Wo ich auch sage, die kann auch auf Dauer funktionieren. Ich bin nicht der Meinung, dass das irgendwann kommen muss, quasi 5 Jahre später, dass dann das Schicksal mit der großen Keule kommt.
Wenn sie, da sind wir wieder dabei, glücklich damit ist.
Wenn sie, würde ich eher sagen, die Entscheidung bewusst trifft. Es muss nicht mal sein, dass ihr damit glücklich ist.
Nee, also wenn ich, also das
weil bewusst getroffen hat sie sich. Ich meine, sie hat es mir ja ganz klar gegenüber gesagt, dass es eine bewusste Entscheidung ist, sie macht den Master nicht, weil.
Also natürlich, wie viele Entscheidungen ich in meinem Leben bewusst gewählt habe, bewusst bei meinem Muster im Kampf gewesen, bewusst im Zusammenreißen gewesen bin. Und ich trotz, also bei Weitem nicht glücklich war.
Na gut, aber jetzt sind wir wirklich wieder bei der Grundfrage angekommen, ob es einen freien Willen gibt. Das heißt, quasi diese Wahlen, die du da getroffen hast, von denen du glaubtest, dass du sie frei und bewusst getroffen hast, möglicherweise im Nachhinein gesehen gar nicht frei und bewusst waren, sondern aus irgendeinem Muster herausgekommen sind. Mhm. Aber sobald du die Frage dir einmal stellst, wirst du auch nie wissen, ob das, was du jetzt als frei und bewusst empfindest, auch frei und bewusst ist. Von daher kommst du quasi in eine Endlosschleife.
Ja, das war eigentlich von Anfang.
Ja, genau. Und der nächste Schritt wäre dann nehme ich halt Drogen, dann bin ich wenigstens glücklich.
Mhm. Die nehmen wir nicht.
Also lass uns das ist gerade ein sehr unbefriedigendes Ende. Wir müssen noch 5 Minuten dranhängen, weil so hören wir nicht auf. Also das als Tipp an die Podcast-Hörer, hör mit dem Quatsch auf und nimm Drogen. Nein, das ist kein schönes Ende.
Nee, man braucht keine Drogen. Man kann sich auch das Leben schön gestalten ohne Drogen. So viel sind, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Ja.
Also ja, aber wir sind uns nicht einig, dass ich der Meinung bin, dass Freiheit häufig ins Unglück führt und man es trotzdem in Kauf nimmt, während du ja hier, glaube ich, eher verteidigst, dass Freiheit dich letztendlich glücklich macht.
Nö. Also wenn ich jetzt die Frage, wie definiere ich Freiheit, wenn ich jetzt hergehe und sage, mir das Enneagramm anschaue und mir die Freiheit erarbeite, entwickle zwischen meinem Muster und Muster nutzen und nicht nutzen, dann definitiv. Dann, also das ist auf jeden Fall etwas, was so ein Geschenk ist, was man sich erstmal gar nicht vorstellen kann. Und das ist auch definitiv mit Glück verbunden. Aber es ist nicht so, dass man, das habe ich die Wortwahl gerade verloren, wie du es gesagt hast, dass man nur mit Freiheit glücklich sein kann. Das ist immer eine Definitionssache.
Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn man nur mit Freiheit glücklich sein kann. Für mich klang das eher so, als ob für dich Freiheit, ich will nicht sagen gleichbedeutend, aber sehr ähnlich ist mit der Weg zum Glück. Und da würde ich sagen, dass Freiheit vielleicht in vielen Fällen sogar der Weg zum Unglück ist.
Ja.
Indem man aber bewusst mitnimmt. Mhm. Also,
ist ein Anteil.
Also wir hatten noch nicht angesprochen, ich habe das Gefühl, dass wir hier seit mindestens einer Viertelstunde ein bisschen auch im Buddhismus rumreden, wo es ja eigentlich darum geht, sich von bestimmten Dingen zu lösen. Mhm. Also wo ja die Freiheit darin besteht, Anhaftungen und ähnliche Sachen aufzugeben. Mhm. Also auch die Befreiung. Mhm. Und soweit ich weiß, ist im Buddhismus Glück nicht das Ziel, ganz im Gegenteil. Das Ziel ist, das Leiden anzunehmen und dadurch aufzulösen. Also einem Buddhisten zu sagen, er will glücklich sein, ich glaube, das wäre für den eine Beleidigung. Weil eigentlich geht es ja um diesen Zustand hinter Glück und Unglück.
Das sind wir bei lauter Definitionen. Und ich hänge jetzt gerade, weil da mindestens 5 Sachen in 3 Worten drin waren, wo ich gerade was zu sagen könnte. Das Stichwort Buddhismus.
Na, während du noch denkst, du hast ja vorhin selbst gesagt, dass Glück ist kein stabiler Zustand. Glück will immer ständig neue Reize. Das heißt, sobald man sich daran gewöhnt, was du glücklich bist, also quasi die Drogentheorie, du musst die Dosis ständig erhöhen. Mhm. Darum scheint mir der buddhistische Weg in der Stelle deutlich schlauer zu sagen, löst dich von dem Ganzen.
Das war der Punkt.
Dann musst du die Dosis nicht dauernd erhöhen.
Ja,
das heißt, der Buddhismus ist für mich ganz klar mit Freiheit verbunden. Mhm. Also für mich ist Buddhismus fast gleichbedeutend mit Befreiung, aber auch dem Opfern von Glück.
Und, jetzt du. Ja, und woher willst du wissen, dass sie Glück opfern?
Dafür war ich nicht lange noch Buddhist.
Ja.
Ich hab's nur 3 Jahre.
Du bist es immer versucht. Noch, es ist ein Leben lang.
3 Jahre habe ich es nur versucht. Ja.
Das erste für mich Wichtige ist, ich möchte mich von einem, also mit dem Enneagramm möchte ich mich von einem, einer Struktur, von einem Automatismus befreien. Mhm. Und gleichzeitig geht es aber darum zu integrieren. Ich möchte nichts loswerden. Ich möchte nichts, also es heißt nicht, es ist nicht die Freiheit von etwas, sondern die Freiheit besteht in der Wahl. Und die Wahl ist, ich integriere etwas. Wie gesagt, es gibt das Enneagramm auch, in genau in dem Sinne, das böse, böse Ego muss weg, damit ich erleuchtet sein kann. Ist nicht meine Herangehensweise. Für mich ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, ich habe diesen Körper, ich habe Gefühle, ich habe Gedanken, aber ich bin noch so viel mehr. Und die Freiheit ist zu sehen, dadurch, dass ich erkenne, dass ich mehr bin, kann ich lernen, das, was ich denke, das, was ich fühle und das, was ich tue, zu beeinflussen auf eine bewusste Art und Weise, ohne einem Automatismus verfallen zu müssen. Mir ist ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass es eine Integration ist und dass es kein Befreien von irgendwelchen bösen Körpern, Gefühlen oder Gedanken ist. Die werden wir in dieser Inkarnation nicht los.
Also für mich jetzt so, wir können 1,5 Stunden oder 2 Stunden reden, nein, aber wenn man mal so demnächst so Richtung Abschluss gehen würde, für mich ist sehr einleuchtend und klar die Idee, die du bringst, wovon ich mich befreie. Mhm. Und für mich ist nur ganz vage die Idee, was ich mit dieser Freiheit dann anfange. Also wozu oder wofür ich mich befreie. Da ist bei mir ein ganz großes Fragezeichen jetzt. Weil du sagst, ich kann mich dann bewusst zwischen 2 Wegen entscheiden, ob ich das Muster mache oder nicht mache, aber das ist mir fast ein bisschen wenig. Ich denke, da müsste noch ein bisschen mehr kommen. Also was fange ich mit der Freiheit dann an? Wo geht es dann hin?
Wenn du den Weg gehst, wird dir, das ist etwas, das kannst du, das sind wir bei der Heldenreise. Wenn du diesen Weg gehst, natürlich wünschst du dir etwas Bestimmtes, du kriegst aber hinterher nicht das, was du willst. Du kriegst was viel, viel Besseres.
Also ich habe es oft erlebt im Coaching, dass der erste Teil bei vielen Leuten zutrifft und der zweite nicht. Ich habe oft erlebt, dass Leute Jahre ihres Lebens irgendeine Sache hinterher gerannt sind und dann hatten sie sie irgendwann und sie haben gemerkt, das macht mich überhaupt nicht glücklich.
Genau das ist der Punkt.
Aber dieser zweite Punkt, und dann bekamen sie was viel, viel Besseres. Das ist kein Automatismus. Es gibt viele Beispiele von Leuten, die glauben, die Business-Karriere wäre es jetzt. Genau. Und sie machen die Business-Karriere und sie landen nur im Unglück. Aber das führt nicht automatisch zum Durchbruch in die Erkenntnis. Du kannst dann auch einfach unglücklich bleiben.
Ja, klar kannst du das.
Also es ist leicht, einer Sache hinterherzulaufen, die nicht meins ist. Aber das führt mich noch nicht zu der Sache, die meins ist.
Ja, und die Frage ist, was machst du auf dem Weg? Hältst du deinen Fokus auf die Sachen, die dir bekannt sind? Hältst du diesen Fokus drauf, das möchte ich erleben, dann bleibst du auf der gleichen Ebene. Dann kannst du natürlich das nicht erreichen. Wenn du aber offen bleibst für andere Möglichkeiten und lernst außerhalb deines Musters zu gucken, dann begegnen dir Dinge, die du dir vorher nicht vorstellen kannst, die dir eben weitaus mehr als das geben, weil es wie auf einer anderen Ebene ist. Ich weiß, das klingt jetzt sehr kryptisch. Ich hätte eine Geschichte dazu, ich weiß gar nicht, ob das, also vielleicht passt die dahin. Für mich war immer, ich wollte immer, also so diese große Freiheit. Und dann habe ich mir überlegt, boah, fliegen, das muss die große Freiheit sein. Mutter von 2 kleinen Kindern, überlegst dir, okay, erkundigst du dich, fliegen ist ganz schön teuer. Musst du halt Flugschein machen, musst du halt jedes Jahr ein paar Mal hin und so, kannst du dir nicht leisten. Okay, weitergeguckt, dann habe ich Paragliden entdeckt. Dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, wow, ist das aber noch besser, da hast du keine Geräusche, da bist du einfach da oben und du hast diese Stille und du hast diese riesengroße Freiheit. Hatte mich sogar schon angemeldet fürs Paragliden, für einen Einsteigerkurs und dann, das war genau der Moment, wo ich dann im Burnout gelandet bin, wo dann eben gar nichts mehr möglich war. Und mittlerweile ist es so, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber diese Sehnsucht nach dieser Freiheit, die ich mir da oben erhofft habe, die habe ich im Hier und Jetzt. Die habe ich damals in der Meditation erfahren dürfen. Und die habe ich jetzt wirklich im Alltag mit mir. Und das ist so ein Riesen. Und das, ich glaube, das ist schon sowas. Also ich habe mir die da oben erhofft, in meinem Tun, in meinem, oh, da bin ich da und da erlebe ich die große Freiheit. das wäre, wenn ich da oben gewesen wäre, das wäre sicherlich schön gewesen. Mhm. Aber es wäre definitiv nicht das gewesen, was ich jetzt erlebe und ich muss noch nicht mal da oben sein.
Reden wir da noch über das Enneagramm? Ich frage deswegen, weil das, was du jetzt beschreibst, kenne ich eigentlich in der Art nur aus Spiral Dynamic. Also Spiral Dynamic ist für mich die Idee, dass Leute plötzlich merken, klassisches Beispiel, dass sie auf Orange sich bestimmte Ziele gesetzt haben, dass sie die irgendwann erreichen, aber leider sind sie im Laufe der Zeit schon so weit nach Grün gekommen, dass jetzt die orangen Ziele zu erreichen, sie nicht mehr wirklich erfüllt. Und sie dann auf eine bestimmte Art unglücklich sind und wenn sie es gut machen, weiter ins Grüne gehen. Das finde ich aber zum Beispiel auch nicht in der Psychografie. Darum ist meine Frage, ob das Enneagramm sozusagen diese Art von Entwicklung auch skizziert. Weil es ist für mich eine komplett andere Entwicklung, die Spiral Dynamics beschreibt, als was Psychografie beschreibt.
Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstehe. Also Enneagramm zeigt dir, wie genau du dich auf der jeweiligen Spiral Dynamics Stufe verstrickst. Du kannst das Enneagramm ja auch durch die verschiedenen Stufen hindurchgehen. Also,
ich übersetze es vielleicht nochmal. Also diese Idee, ich renne der falschen Möhre hinterher. Und wenn ich sie erreiche, macht sie mich gar nicht mehr glücklich. Diese Idee ist in Spiral Dynamic ganz klar beschreibbar auf jeder Stufe neu. In der Psychografie gibt die Idee keinen Sinn. Also, dass du sozusagen im Psychografie-Dreieck der falschen Möhre hinterherrennst, gibt keinen Sinn, weil das sind alle drei Möhren sind lecker. Und da würde man eher sagen, du brauchst halt alle drei Möhren und machst den Möhrensalat. Weil in der Psychografie geht es um die Balance, dass du eben alle drei Qualitäten integrierst. Während es in Spiral Dynamic darum geht, dass irgendwann halt diese orangen Sachen dich einfach nicht mehr erfüllen. Also dieses, ich lasse etwas hinter mir, ist in Spiral Dynamic drin, aber nicht in der Psychografie.
Lasse etwas hinter mir. Du lässt im Enneagramm in der Entwicklung auch etwas hinter dir, auf jeden Fall.
Noch ein Beispiel. Du hast ja vorhin beschrieben, die Person, die andere sehr wichtig nimmt und dann irgendwann lernt, sich selbst wichtig zu nehmen. In der Psychografie wäre das der Schritt aus dem Beziehungsbereich in den Erkenntnisbereich. Psychografie würde sagen, es geht darum, dass du andere wichtig nimmst und dich. Es geht nicht darum, dass du dich wichtig nimmst und andere nicht mehr. Also es geht nie in der Psychografie darum, dass ich einen Bereich runterfahre oder zurücklasse. Sondern es geht immer um das Balancieren gleichermaßen entwickeln. Ja. Darum wäre das ein Entwicklungsweg, würde ich sagen. Psychografisch würde ich da so ein bisschen sagen. Also du hast es nicht so formuliert.
Danke.
Du hast es nicht so formuliert. Aber es macht halt einen großen Unterschied, weil in Spiral Dynamics, wenn ich von Orange nach Grün gehe, dann lasse ich die materiellen Sachen hinter mir. Also dann sind sie mir nicht mehr so wichtig.
Der Entwicklungsweg im Enneagramm ist nicht hinter mir zu lassen, dass ich für andere da bin bei der 2, sondern es ist das Integrieren. Das ist, und der nächste Schritt ist, also die Handlungsanweisung ist dann du mit dem Enneagrammmuster 2, du hast jetzt die Aufgabe, immer wieder zu gucken, dass du bei dir selber guckst. Und da, um das dann hinterher zu integrieren, weil das dich eben halt auch wirklich zum ganz anderen Menschen letztendlich dann wieder macht. Also es ist nicht so, dass das heißt, du darfst jetzt nicht mehr bei den anderen gucken. Ich weiß nicht, ob ich das sonst falsch verstanden habe.
Nee, dann entspricht das quasi auch der Psychografie. Weil das ist für mich wirklich ein Unterschied.
Ja, klar.
Also es gibt in meinem Leben einen Grund, warum ich die Modelle NLP und Psychografie und Spiral Dynamics verwende, weil ich finde, dass jedes dieser drei Modelle bestimmte Aspekte abbildet, die in anderen beiden Modellen nicht drin sind.
Ja.
Und natürlich versuche ich, weil ich ja durch dich neugierig auf Enneagramm geworden bin, das so ein bisschen da sozusagen abzustimmen, wo würde denn eher das Enneagramm hingehören? Das ist für mich halt einer der ganz großen Unterschiede. Und so wie du das sagst, das Enneagramm beschreibt jeweils eine Entwicklungslinie auf einer Spiral Dynamics Stufe.
Genau.
So würde ich auch Psychografie und Spiral Dynamics zusammenordnen.
Ja, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, was ich glaube, beim letzten Mal auch gesagt habe, also wenn du ältere Bücher liest, die halt aus einer ganz anderen spiral-dynamischen Ebene heraus, Ebene heraus geschrieben sind, wo du dann heute gar nicht mehr so viel mit anfangen kannst teilweise. Es passt trotzdem, es wird bei der Psychografie dann auch so ähnlich sein, es passt trotzdem in jede Stufe immer wieder rein.
Worauf haben wir uns jetzt geeinigt?
Dass das Leben schön ist.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass Freiheit, also dass, ich glaube, wir können uns leicht einigen auf die Idee des Befreiens. Ich glaube, wir können uns leicht einigen auf die Idee, die Freiheit Nein zu sagen, einem bestimmten Impuls nicht zu folgen. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig.
Ja.
Die Frage, ob wir uns darauf einigen können, wofür das Ganze, vertagen wir auf Teil 3 des Podcasts.
Genau, bis dahin haben wir dann 120 Millionen Philosophiebücher gechannelt.
Also die Frage, wo soll das Ganze enden?
Ja, genau.
Das ist nochmal eine extra Frage. Wo wir uns, glaube ich, auch überhaupt nicht einig sind, ist die Balance zwischen Freiheit und Glück.
Sind wir nicht?
Ich weiß es nicht. Das klingt für mich so, als ob es für dich etwas wäre, was gerne Hand in Hand geht.
Nicht für jeden. Oder ab einer gewissen Entwicklungsstufe vielleicht.
Aber ich finde es auch nicht verkehrt, wenn wir am Ende unsere offenen Fragen nochmal aufzählen, weil dann können die, die uns bis jetzt zuhören, sich ja selbst auch verorten, wie man das sieht. Ich meine, die Freiheit geben wir doch allen, die uns zuhören, oder? Dass sie sich entscheiden können, bin ich jetzt Team Kirsten oder bin ich Team Ralf?
Haben wir die Möglichkeit, die Freiheit der Gedanken der Zuhörer einzuschränken?
Du meinst die Freiheit unseres Zuhörerkollektivs vor dem Individuum zu retten?
Alles, ja, schauen wir mal.
Und ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, der Zusammenhang mit Selbsterkenntnis. Also der scheint mir auch sehr stark und sehr evident, dass eigentlich diese ganze Freiheitsgeschichte ohne Selbsterkenntnis extrem schwierig ist.
Du kannst die Freiheit definitiv nicht erkennen ohne Selbsterkenntnis, weil du sonst gar nicht hinguckst. Die Frage ist, ob du im Nachhinein, wenn du jemanden fragst, hast du dich da unfrei gefühlt, wenn jemand fett in seinem Muster ist? Oder wenn jemand, auch Spiral Dynamics, weil es Menschen ja vielleicht mehr kennen, wenn du jemanden fragst, in der Zeit, wo du auf der blauen Ebene warst, hast du dich da unfrei gefühlt? Und wenn du dann hinguckst, der wird sich nicht unfrei gefühlt haben.
Das sind ehrlich gesagt Sachen, wo ich immer so eine gewisse Sehnsucht empfinde, dass wenn man aufs eigene Leben zurückblickt und Leute im Migrantenkreis sieht, die gerade auf einer Spiral Dynamics Ebene wirklich im Zentrum sind und damit wirklich glücklich. Also wirklich pures, glückliches Blau, pures, glückliches Orange, pures, glückliches Grün. Also diese kurze Phase, wo, wie das Claire Graves sagt, deine Problemwahrnehmung und die Lösungsstrategien einfach zusammenpassen und die Welt stimmt. Es ist immer so, ich denke, Neid.
Ja, die Frage ist nur, ob du mit deinem jetzigen Wissen gerne in diese Situation wieder zurück wollen
würdest. Ich hoffe,
würdest,
dass ich es irgendwann auf Gelb erlebe, das Ganze. Das wäre dann das Nächste, was ansteht. Weil dann wirst du doch wieder eingespannt oder aufgespreizt zwischen den beiden Ebenen. Und dann kommt quasi der grüne Zweifel ins orange Glück und so weit in der Art.
Das komme ich nicht mehr mit, aber das macht nichts.
Naja, wenn dann halt irgendwann diese Stelle kommt, wo sie dann kommen und sagen, ich habe materiell so viel, aber ich habe das Gefühl, es fehlt was. Wo du merkst, okay, grün klopft an die Türe, na, ist das doch nicht alles. Oder wenn Leute, die von blau zu orange wechseln, plötzlich anfangen, die Vorschriften anzuzweifeln und du denkst, ich weiß, wo der Weg weitergeht, willst du ihn wirklich gehen, aber vermutlich hast du keine Wahl mehr.
Eben, das sind wir genauso bei dem Punkt, den ich vorhin meinte.
Also ich erzähle gerne die Geschichte aus dem erweiterten Familienkreis. Da habe ich einen jungen Mann mal kennengelernt vor vielen Jahren auf einer Familienfeier. Der war Anfang 20 und der hatte eine Beamtenkarriere vor sich. Der hatte frisch geheiratet, die Frau war schwanger, die hatten ein Grundstück gekauft, das Haus war geplant. Es war alles in Ordnung. 2 Jahre später war die Ehe ruiniert, er war den Job los und er war, ohne dass er es wollte, also nicht freiwillig, war er in eine persönliche Entwicklung reingeworfen worden, die letztendlich ihm auch ganz viele psychologische Sachen, selbsterkennende Sachen und so weiter gebracht hat, die durchaus auch wertvoll sind. Aber die Phase war echt nicht schön. Und ich glaube, der hätte in dem Augenblick auch was dafür gegeben, dass er in seiner blauen Welt weiterleben hätte dürfen.
Ja, das System sucht ja immer noch Stabilität in irgendeiner Form, aber das geht halt auf Dauer nicht. Und das ist immer die Frage, gibt es eine Entwicklung, die nur angenehm ist? Und das, ich glaube nicht, einfach deswegen, weil wir uns ja von Altbekannten verabschieden müssen und ins Ungewisse gehen dürfen.
Also einigen wir uns am Ende auf Schiller. Freiheit ist die Einsicht, die Notwendigkeit.
Das ist doch mal ein gutes Schlusswort.
Weil, klingt ja so, ne? Das, wenn ich quasi
klingt einsehe, zumindest gut, da kann man Haken dran machen.
Das ist nochmal, wenn ich es einfach akzeptiere und annehme, das ist so.
Ja, ist immer die Frage, mit welcher Einstellung. Wenn du wirklich es akzeptierst und es wirklich annimmst und wirklich sagst, es ist so, ja. Aber wenn dir diese kleine Stimme immer noch sagt, wenn die hochkommt und sagt, na, bist du dir sicher, bist du dir sicher? Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Dann hast du, das kommt die nächste Frage. Das muss halt wirklich hundertprozentig sein, dass du hundertprozentig dahinter stehst.
Ist das ein Schlusswort?
Ja.
Gut.
Ich glaube schon.
Dann danke ich dir herzlich.
Dank dir.
Und je nachdem, wie das Feedback ist, gibt es immer mal einen Teil 3. Dann klären wir die Frage, was ist Glück?
Oh, war ja.
Einverstanden?
Okay.
Gut. Tschüss.